Hinsetzen, zurücklehnen, das Mittagskoma genießen und sich von Kai berieseln lassen. Ich glaube, das war die Anmoderation, oder? Herzlichen Dank, Yannick. Ja, so als Professor unter anderthalb Stunden Vorlesung geht man ja gar nicht raus. Es liegt an mir, eine kleine Einführung in den nächsten Block zu geben. Und das Schöne ist ja aber, wir haben jetzt ja auch bereits diskutiert über diese ganze Frage des Anthropozäns. Ich muss in diesem Raum, glaube ich, nicht bei Null anfangen. Wir sind gerade hoffentlich am Ende einer Zeit, einer Phase, die uns jetzt anderthalb Jahre lang sehr geprägt hat, einer Pandemie, die auch ein Ausdruck des Anthropozäns war, nämlich, dass wir als Menschen in einen Lebensraum eingedrungen sind, in dem wir vorher nicht waren. Dort, zumindest ist das der Stand der Forschung, eine Fledermaus aus dem Dschungel gezogen haben, sie auf einen Nassmarkt gepackt haben und dann plötzlich Viren übersprangen von dieser Fledermaus auf uns. Das ist ein Bild, quasi eine Metapher dessen, worüber wir reden, wenn wir über diese Menschenzeit reden, nämlich, dass wir nicht mehr trennen können zwischen Mensch und Natur. Und das, was eben deutlich wird, ist, dass diese Pandemie ja nur eine Welle ist, die über uns rüberrollte. Es gab dann noch die zweite Welle, nämlich die wirtschaftliche Krise, die da hinter uns hinterherkam, die wir jetzt mit viel, viel Geld irgendwie abgepuffert haben. Und das, was wir ja aber im Moment sehen, ist schon die nächste Krise, die heranrollt. Wir haben die Überflutungen im Ahrtal sicherlich nicht nur in den Medien, sondern zum Teil auch sehr hautnah miterlebt. Das heißt, die Klimakrise steht auch schon vor der Tür. Und das, worüber wir eigentlich viel zu wenig reden, die nächste Welle, die viel größere Welle, die da auf uns zurollt, ist die des Artensterbens, des Verlustes der biologischen Vielfalt. Das sind im Prinzip die, wenn ihr so wollt, die vier Krisen, die prägend sind für das, wofür das Anthropozän steht und das, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und das Ganze fließt dann, glaube ich, ganz gut zusammen, wenn man will, in einem Modell, das auch, ich glaube, vor 3 Jahren mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet wurde, das Modell der planetaren Belastungsgrenzen. Also den Versuch mal so ein bisschen Überblick zu bekommen über, was ist da draußen eigentlich los und dann auch Prioritäten zu setzen. Denn jeden Euro gegen irgendeine Krise kann man nur einmal ausgeben. Sein Engagement, unser aller Engagement ist natürlich auch nicht unendlich. Und die Frage ist, wo setzen auch wir prioritär an? Und ihr seht, hier sind verschiedene Umweltkrisen mal zusammengebracht, angefangen beim Klimawandel ganz oben, dann Plastikmüll oder Vermüllung von Umwelt, das Ozonloch, die Luftverschmutzung da auf 4 Uhr, Versauerung der Ozeane, die Überdüngung, die Nutzung von Süßwasser, die Landnutzung und der Verlust der biologischen Vielfalt. Und was ihr seht, ist die Klimakrise, die in aller Munde ist. Da geht es eigentlich noch mit der Stärke der Krise. An anderer Stelle sind wir schon tief im roten Bereich, nämlich beim Verlust der biologischen Vielfalt und bei der Ausbringung von Düngemitteln. Das heißt, ich würde nicht dazu einladen wollen, dass wir uns nicht mehr um die Klimakrise kümmern, aber das, wozu ich einladen wollen würde, ist, dass wir mal deutlich mehr darüber reden, wo kommen denn unsere Lebensmittel her? Denn das ist die Frage der Landwirtschaft, die hinter der Überdüngung da steckt. Wo kommen unsere Lebensmittel her und was essen wir eigentlich? Und Yannick hat da eigentlich schon den Aufschlag perfekt geliefert, nämlich die Frage des Mittagessens bei uns, um da auch jetzt mal vom großen Politischen aufs ganz Kleine hier runterzukommen. Die Frage, wie bildet sich dieses Anthropozän oder auch Wege aus dem Anthropozän denn auch in unserem eigenen Handeln ab? Und das ist jetzt keine Aufforderung, dem neoliberalen Dogma zu folgen, dass wir Konsumenten doch schon irgendwie nicht nur das Klima, sondern die Landwirtschaft retten müssen. Aber das ist schon auch eine Aufforderung, dass wir auch wir Standards verändern müssen, dass wir darüber reden müssen, wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? Und ich würde mal in Frage stellen, vielleicht stellen wir uns alle mal die Fragen, ob die Platten mit den Mettbrötchen, die wir heute Morgen miteinander erlebt haben, denn tatsächlich Teil eines Snacks zwischendurch sein müssen oder ob man nicht tatsächlich Fleisch deutlich bewusster konsumieren kann. Denn das ist eine der wichtigen Fragen, wo eben diese ganze Frage des Anthropozäns und auch der Energiewende, der ganzen Wenden, die da stattfinden, ich habe es gestern schon mal angedeutet, eben plötzlich nicht mehr hinter der Steckdose, sondern ganz plötzlich bei uns im Lebensalltag und auch auf dem Teller stattfinden. Die Frage ist, wie kriegen wir dieses Anthropozän in den Griff? Und Ich sollte eigentlich so ein bisschen über die Geschichte dieses Begriffs reden. Ich möchte aber eigentlich eher über Lösungen reden. Nämlich die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Und ihr erinnert euch vielleicht alle, zumindest die Älteren unter euch, noch an den Club of Rome, 70er Jahre, die Grenzen des Wachstums. Der hat sich kürzlich nochmal wieder zu Wort gemeldet und hat da einen Vorschlag, wie wir diese ganzen verschiedenen Krisen in den Griff bekommen. Und einer dieser Vorschläge war, jede Frau, die 50 geworden ist und keine Kinder bekommen hat, kriegt $80.000 geschenkt. Nicht nur, dass ich das humanistisch für einen sehr problematischen Weg halte, ist er auch fachlich falsch. Fachlich falsch, weil wir heute wissen, dass es eben nicht das Bevölkerungswachstum ist, das diese globalen Veränderungen antreibt, sondern es ist eben die Art und Weise, wie wir Wohlstand produzieren, wie wir Wirtschaftswachstum betreiben, das primär diese Entwicklung vorantreibt. Und man kann das auch fachlich noch mal ein bisschen weiter sich anschauen, um dann nicht in diese Argumentation hineinzulaufen. Schon heute sind weltweit die Geburtenraten am Sinken und wir wissen, je mehr der Wohlstand und je mehr das Bildungsniveau in einer Region zunimmt, desto stärker sinkt die auch ab. Das heißt, wir sollten uns tatsächlich niemals auf diese Argumentation einlassen, es ist die Zahl der Menschen, die hier den Unterschied macht, sondern es ist das, was die Menschen machen, das hier den Unterschied macht. Was hat uns dann in dieses Anthropozän geführt? Und ich habe euch da mal drei Bilder mitgebracht, drei Märchen, die ihr alle kennt. Die 7-Meilen-Stiefel. Also die Idee, ich ziehe diesen einen Stiefel an, nein, zwei Stiefel, zwei Füße, zwei Stiefel, gehe einen Schritt weit und bin 7 Meilen weiter. Oder in der Mitte der Schuster und die Elfen, verarmter Schuster, hat kein Geld mehr, hat aber noch Material für ein paar Schuhe da im Keller liegen. Nachts kommen die Elfen, nähen die Schuhe zusammen, er verkauft sie am nächsten Tag für horrendes Geld und wird reich mit seiner Frau gemeinsam. Oder rechts, das Tischlein deckt dich, die Idee, ich klatsche dreimal in die Hände, sage meinen Spruch auf und bin von Hunger befreit. Das sind ja keine Geschichten, die wir uns einfach so erzählen. Die 7-Meilen-Stiefel wurden schon von Goethe damals übersetzt. Das ist eine Idee, die kommt also schon mindestens aus dem 17. Jahrhundert, vielleicht sogar noch früher. Das Tischlein deck dich ist 19. Jahrhundert. Das sind Ideen, die wir uns kulturell tradiert immer wieder erzählen, weil es natürlich bedeutet, 7-Meilen-Stiefel, grenzenlose Mobilität, das Tischlein deck dich, Freiheit von Hunger und der Schuster, Wohlstand. Das sind Ideen, die haben wir uns heute alle verwirklicht, und zwar dank billigen Öls. Ja, die 7-Meilen-Stiefel heißen heute Ryanair und bringen uns für einen Spottpreis nach Mallorca. Das Tischlein deck dich finden wir bei jedem Lidl und Aldi um die Ecke, wo häufig zu umwelt- und auch menschenunwürdigen Bedingungen Lebensmittel verkauft werden oder vorher produziert wurden und dann verkauft werden. Und in der Mitte der Schuster mit den Elfen. Die Elfen sitzen heute in Bangladesch und nähen uns unsere T-Shirts zusammen. Das ist die Ursache des Anthropozäns. Wir haben diesen Gedanken von damals, wir haben ihn perfektioniert. Und die Frage jetzt des Anthropozäns ist es doch nicht, wie kommen wir da wieder raus und wie kommen wir wieder so auf die Bäume zurück oder leben wieder in Armut und haben eine hohe Säuglingssterblichkeit, haben eine niedrige Lebenserwartung, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, dieses Anthropozän nicht zu einer großen Katastrophe werden zu lassen, sondern zu einem Zeitalter der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist es, wofür wir als Naturfreunde antreten sollten. Und dann ist für mich die Frage, wenn ich das auch wieder auf uns als Verband anwende, und die Frage, welche Rolle spielen wir denn dann in diesem Anthropozän oder auf dem Weg in ein nachhaltigeres Anthropozän? Welche Rolle spielen wir dann zum Beispiel mit unseren Wanderungen, mit Bildungsangeboten, die wir im Gesamtverband machen oder bei der Naturfreundjugend machen? Und häufig geht es dann um die Frage, wie sind denn die Einstellungen? Wie können wir die Einstellungen der Menschen verbessern? Also sie zu Umwelt-, Klima- und ressourcenschonenderen Einstellungen bekommen. Also das Nachhaltigkeitsbewusstsein schärfen. Ich komme aus der Umweltbildung, ich habe damals den Umweltdetektiv mitentwickeln dürfen, war damals auch immer so einer meiner Ansätze zu sagen, ja, wir müssen das Umweltbewusstsein schärfen. Jetzt hat es vor ein paar Jahren eine spannende Studie gegeben vom Umweltbundesamt, die haben mal gegenübergestellt, wie ist denn das Umweltbewusstsein im Vergleich zu unserem, ja, wenn ihr so wollt, ökologischen Fußabdruck, ne? Also Ressourcenverbrauch, wie viel Energie verbrauchen wir und wie viele andere Ressourcen verbrauchen wir. Jetzt sind diese Zahlen alle auf 1 indexiert, das heißt, alles über 1 ist überdurchschnittlich, alles unter 1 ist unterdurchschnittlich. Und ihr seht im bürgerlichen Mainstream leicht unterdurchschnittliche Umwelteinstellungen und aber der Ressourcenverbrauch, der liegt im Schnitt. Da könnte man jetzt sagen, machen wir mit denen so ein paar mehr Umweltdetektivangebote, dann wird es schon mit dem Ressourcenfußabdruck. Aber ich habe euch auch nochmal das nächste Milieu mitgebracht, da in der Mitte. Kritisch-Kreative, das sind wir alle. Ja? Also wir, die wir uns in einem ökologischen Freizeitverband engagieren, die eben ihre Reisen nicht unbedingt in einem Flugzeug auf diese Schellen antreten, sondern eher gemeinsam miteinander wandern gehen, die das Gemeinschaftserleben in den Vordergrund stellen, die dann eher auch mal den A++++-Kühlschrank kaufen. Wir haben die besten Umwelteinstellungen, aber leider, das seht ihr an den Werten, auch grottenschlechten ökologischen Fußabdruck. Der ist nämlich leider auch wahnsinnig überdurchschnittlich. Warum? Weil wir es uns leisten können. Weil wir, die in der Regel hohe Umwelteinstellungen haben, auch in der Regel ein überdurchschnittliches Einkommen haben, größere Wohnungen haben, dann eben das Geld, was wir beim Strom durch den A++-Kühlschrank und durch das, wenn es überhaupt da ist, das energieeffiziente Auto, dann das Geld an anderer Stelle wieder ausgeben können. Oder so wie es meine Großmutter gemacht hat, als sie den A++-Kühlschrank gekauft hat, den alten Kühlschrank einfach in den Keller gestellt hat und da weiterverwendet hat. Ja, und so zieht sich das ja durch unser aller Leben durch. Das ist ja, also ich muss ja nur mein eigenes Konsumverhalten betrachten, da nehme ich auch mich nicht aus. So sind wir nun mal. Und ich möchte auch, ich habe vorhin die Mettbrötchen angesprochen, ich möchte niemandem ein persönliches schlechtes Gewissen machen, weil er ein Mettbrötchen ist, sondern wir müssen doch aber die systemische Frage dahinter stellen, warum ist das Mett so billig? Und warum kann es dann ein Lebensmittel sein, was da überall plötzlich drauf liegt, als würde es eigentlich nichts kosten? So, diejenigen, die aber den besten ökologischen Fußabdruck haben, und das unterstreicht meine Argumentation so ein bisschen, sind eben die auch mit den niedrigsten Umwelteinstellungen. Es sind nämlich, und ich habe den Begriff nicht gewählt, er stammt aus der Studie, das sogenannte prekäre Milieu, das heißt diejenigen mit wenig Geld und häufig auch einem niedrigeren Bildungsstatus. Könnte man an dieser Stelle eine Schlussfolgerung ziehen, hören wir auf mit Bildung, hören wir auf mit Mindestlohn und sowas, sondern wenn alle möglichst wenig haben, dann geht es schon besser. Nein, das ist der falsche Ansatz, weil die Herausforderungen, die hinter uns liegen, die sind ja auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf einer systemischen Ebene. Und das möchte ich mal eben am letzten Jahr deutlich machen. Letztes Jahr, Corona. Die großen Lockdowns, nein, Shutdown war es ja eigentlich, wie ich gelernt habe. Im letzten Jahr sind die CO2-Emissionen, wenn ich es einfach jetzt mal auf CO2 konzentriere, sind gesunken. Und zwar das erste Mal, wir waren auf dem Niveau von 2006 wieder zurück. Das war grandios. Vorher hatten wir immer steigende Zahlen, plötzlich sind wir wieder runtergegangen. Um 17%. Um 17% sind letztes Jahr während dieser Lockdowns die CO2-Emissionen gesunken. Das hat sich im Jahresmittel, das seht ihr da oben, hat sich das wieder ein bisschen rausgerechnet, dann waren es nur noch 6,5%, aber im Lockdown 17%. Das ist natürlich grandios. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt das aber auch, dass eben bei allen Einschränkungen, die wir da erlebt haben, ja, es gab keinen Urlaub mehr, wir haben eigentlich alle von zu Hause gearbeitet, wir haben unsere Kinder, Enkelkinder, wen auch immer, wir haben sie nicht mehr gesehen, man war froh, wenn man mal irgendwie einkaufen gehen konnte, um das Haus zu verlassen, wir erinnern uns, glaube ich, alle sehr gut an diese Zeit. Diese massiven Einschränkungen haben zu 17% CO2-Einsparung geführt, zu nur 17%. Das zeigt nämlich auf, wie wenig wir als einzelne Konsumentin, als einzelner Konsument bewirken können. 83% dieser CO2-Emissionen, die müssen wir systemisch lösen. Die muss Politik lösen, die muss diese neue Ampel lösen. Also wenn es denn eine Ampel wird. Und da muss das Licht in der Mitte der Ampel, muss erkennen, dass dieses neoliberale Dogma, die Konsumentin, der Konsument wird es richten, dass das eben nicht funktioniert. Und genau deswegen müssen auch wir als Naturfreunde da fortwährend darauf hinwirken. Was ist die Lösung? Ich habe euch hier nochmal dieses Modell der planetaren Grenzen, was ich vorhin mit den hübschen Bildchen hatte, nochmal hier mitgebracht. Ich habe das gleiche Modell genommen, das kluge Kollegen wissenschaftlich erarbeitet und publiziert haben. Ich habe das gleiche Modell genommen, habe gesagt, gucken wir mal in die Vergangenheit. Wie sah das denn früher aus? Und ihr erinnert euch an die 90er Jahre, da war die Debatte um das Ozonloch, war das große Umweltproblem, das, wo auch wir als Naturfreunde unseren Fokus mit draufgelegt haben. Michael hat es gestern schon mal angesprochen. Und das ist doch auch die gute Nachricht, das Ozonloch haben wir in den Griff bekommen. Wir sind also offensichtlich in der Lage, uns diesen globalen Herausforderungen als Menschheit zu stellen. Das sind wir aber nicht in der Lage, indem wir alle mal ein bisschen entschleunigter, ein bisschen bewusster, ein bisschen nachhaltiger konsumieren. Ich war vor, ich weiß gar nicht, als Trump seine große Inauguration hatte damals, war ich mit meinem Sohn in so einem Zeitschriftenladen und stand vor Katzenmalbüchern. Und da Katzenmalbüchern, und dann kennt ihr das Flow-Magazin? Das ist eins der meistverkauften Magazine Deutschlands. Das Flow-Magazin, Magazin für positive Psychologie. Da wird Nachhaltigkeit so als koch dir deine Marmelade selber und fühl dich glücklich verkauft. Und das verkauft sich. Es verkauft sich deutlich besser als jedes politische Magazin in diesem Bereich. Und das ist aber genau die Sackgasse, in die wir nicht reinlaufen dürfen und wo genau wir als Naturfreunde natürlich auch fortwährend richtigerweise den Finger in die Wunde legen. Wir werden diese Krisen nur in den Griff bekommen, wenn wir sowohl international als auch national mutige, kluge, politische Entscheidungen treffen. Und das einzige Problem ist, dass CO2 offensichtlich eine deutlich bessere Lobby hat, als es FCKWs und andere ozonzerstörenden Substanzen jemals hatten. Ein weiterer Punkt, ich weise immer wieder gerne darauf hin, ein weiterer Punkt sind die umweltschädlichen Subventionen. 57 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr gegen unsere Zukunft statt für unsere Zukunft ausgeben. 57 Milliarden Euro, die eben einer der Gründe dafür sind, warum das Met da draußen günstig, wenn nicht sogar günstiger ist als die fleischlose Alternative. Weil wir nämlich das Geld in die Vergangenheit investieren und umweltzerstörende Praktiken künstlich günstig halten. Und um mal was gegenzuhalten, Svenja Schulze, die ich als Person sehr schätze, hat einen Haushalt im Bundesumweltministerium jetzt noch geschäftsführend von 2,3 Milliarden Euro. Das ist schön für Workshops ins Bundesumweltministerium zu fahren, aber ihr seht, dass die Entscheidungen woanders getroffen werden. Und genau an dieses woanders, da müssen wir ran. Und was heißt das jetzt, damit möchte ich auch schon so auf die Schlussgerade kommen, was heißt das konkret? Ich glaube, dass jetzt in dieser Zeit die Zeit gekommen ist, wo wir uns ehrlich machen müssen, auch als Umweltverbände uns ehrlich machen müssen. Da werden in den nächsten Jahren Belastungen auf uns zukommen, auf uns alle miteinander zukommen. Diese Transformation, dieser Umbau, dieser gesellschaftliche Umbau, der wird in eine bessere Welt führen. Es wird Klimaneutralität nur mit mehr sozialer Gerechtigkeit geben und es wird eine gesündere Welt sein. Es wird eine nachhaltigere Welt sein. Wir werden alle besser leben, besser arbeiten, besser Freizeit gestalten. Aber der Weg dahin wird rumpelig werden. Das muss man ganz klar sagen. Und das, was auch passieren wird, ist, wir werden, das ist, glaube ich, auch für uns als Wanderverband nicht von der Hand zu weisen, wir werden alleine mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien werden wir eine Industrialisierung von Landschaft erleben. Ja, wir werden mehr Windräder im Land sehen. Ja, wir werden mehr Freiflächen und Agri-PV-Anlagen in der Fläche sehen. Das ist eine Wahrheit, die gehört heute dazu. Und das ist im Moment die zentrale Herausforderung, der ich mich als, in meiner Rolle als Präsident des Deutschen Naturschutzrings stellen muss, weil ich da nämlich genau diese Verbände habe, die fortwährend auch sich dagegen auflehnen. Und da gibt es auf der einen Seite gibt es gute Gründe aus Artenschutzgründen. Ich glaube, die kann man lösen. Aber die landschaftsästhetischen Fragen, die lässt sich mit dem besten Artenschutz nicht lösen. Und das ist auch was, da stehen wir natürlich in der Pflicht, mit Antworten zu geben. Und ich möchte jetzt mal versuchen, so ganz, ganz holzschnittartig Antworten zu geben. Wenn wir also diese Industrialisierung von Landschaft erleben, dann müssen wir dafür sorgen, dass gleichzeitig es an anderer Stelle nicht nur ausgeglichen wird, sondern besser wird. Das, worauf ich hinaus will, und ich glaube, das muss eins der Prinzipien einer neuen Koalition, eins der Prinzipien der nächsten Jahre sein. Ich habe euch vorhin aufgezeigt, die Klimakrise ist am Rollen, die kommt an. Aber der Verlust der biologischen Vielfalt, da ist es schon dramatisch. Deswegen können wir nicht mehr heute Natur einfach oder Naturverluste ausgleichen, sondern wo ich hin übergehen möchte, ist, dass wir übergehen vom Verschlechterungsverbot, also ich kompensiere einen Eingriff in der Natur, hin zu einem Verbesserungsgebot. Wenn irgendwo ein Kiefernforst abgeholzt wird, dann muss dafür ein neuer Laubmischwald entstehen und nicht einfach nur ein neuer Kiefernforst entstehen. Wenn irgendwo ein Lebensraum für einen Schreiadler, einen Rotmilan oder was auch immer verloren geht, dann müssen wir auf der anderen Seite deutlich mehr, deutlich bessere Flächen schaffen. Das ist das, was diese neue Regierung lösen muss. Und an anderer Stelle, ich glaube, und das ist mein letzter Punkt, ich glaube, wir müssen auch anfangen, neu zu denken. Klimaneutralität 2045, 2045 ist übermorgen, Klimaneutralität 2045 heißt doch, dass wir die Dinge nicht alle nur ein bisschen besser machen können, sondern dass wir sie anders machen müssen. Und ich mache das mal hier am Mais deutlich. Ja, 10% der Ackerflächen in Deutschland sind mit Energiepflanzen bepflanzt, also Mais und Raps in der Regel. Alles, was dann später in eine Biogasanlage kommt und entweder neue Treibstoffe draus gemacht werden oder es wird Gas zum Heizen rausgemacht. Ich glaube, dass diese Form der Energieproduktion keine Zukunft hat. Wir wissen heute, dass ich aus der gleichen Fläche durch eine Photovoltaikanlage 100 bis 200 Mal so viel Energie rausholen kann, als wenn ich da diesen Silomais anbaue, in riesigen Monokulturen. Und das zeigt doch auf, wir können einfach mal, wenn wir morgen aufhören würden, diesen Silomais anzubauen, einfach auf meinetwegen der Hälfte oder einem Drittel der Fläche Freiflächen-PV hinstellen, würde die Stromproduktion explodieren und ich könnte die restlichen zwei Drittel freistellen für die biologische Vielfalt. Genau das ist es, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen die Dinge jetzt anders angehen. Das wird das Landschaftsbild verändern. Aber seien wir ehrlich, ein gelber, riesiger, totgespritzter Rapsacker oder Maisacker ist genauso Industrie, als wenn da schwarz-blaue Photovoltaikflächen draufstehen, wo, wenn sie hochgeständert sind, sogar noch was anderes drunter wachsen kann. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite diese unangenehmen Wahrheiten sind, die auch wir uns stellen müssen, und auf der anderen Seite aber auch etwas ist, wo wir auch mitgestalten können, wie wird Landschaft wahrgenommen, denn wir gehen ja nicht durch Naturlandschaften, sondern wir gehen durch Kulturlandschaften. Es ist ja sowieso alles schon von uns gestaltet. Und damit vielleicht abschließend, ich glaube, und das wird eine der größten Aufgaben sein, vor der wir als Naturfreunde und als Gesellschaft insgesamt stehen, wir müssen wegkommen von dieser Idee von Nachhaltigkeit, wo es einfach darum geht, die Dinge in Ausgleich zu bringen, ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen irgendwie in Ausgleich zu bringen. Das hat uns nämlich genau in eine Situation gebracht, die ich als Mickey-Maus-Nachhaltigkeit bezeichnen würde, wo nämlich immer, wenn es ernst wird, zugunsten von ökonomischen Instrumenten, ökologische und soziale Fragen irgendwie an den Rand gedrängt werden. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann müssen wir darüber reden, dass Wirtschaften heißen muss, soziale Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist bei uns nicht nur Befreiung von Hunger, sondern es ist genau das, was auch jetzt mit Wahlentscheiden war. Soziale Sicherheit. Wir müssen für Wohlstand sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen abgesichert sind, dass sie keine Angst vor dem Morgen haben. Und das Ganze kann aber natürlich nur stattfinden, wenn wir künftig innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen wirtschaften. Das ist unsere große Aufgabe, nicht nur unsere als Naturfreunde, sondern das ist auch die Aufgabe für die neue Koalition, für uns als Gesellschaft insgesamt. Wir leben in hochspannenden Zeiten. In 15 Jahren wird dieses Land ganz anders aussehen. Es wird ganz anders Wohlstand generieren. Und ich muss sagen, ich freue mich darauf, das zu gestalten, und ich freue mich darauf, dass wir als Naturfreunde mit Michael, der diese Debatte nicht nur bei uns, sondern auch insgesamt angestoßen hat, jemanden haben, die da die ganze Zeit vordenken und mitgestalten. Und ich freue mich darauf, tatsächlich diese Umgestaltung von Gesellschaft mitgestalten zu dürfen. Herzlichen Dank.